Wer bist du? Wer bist du, Herr? Diese auf den ersten Blick ganz gewöhnlich klingende Frage, dass, wenn ich jemanden nicht kenne, ich ihn anspreche und mich erkundige, wer bist du? War doch hier in der konkreten Situation, um die es heute geht, zwischen Saulus und Jesus, Ausdruck eines bisher völlig fehlgeleiteten Lebens und zugleich der Beginn in eine ganz neue Zukunft. Um euch dann mit hineinzunehmen in den Kontext der heutigen Geschichte, möchte ich Apostelgeschichte 9, die Verse 3 bis 5 lesen. Als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja, wie merkwürdig muss die Situation für Saulus gewesen sein. Er, der so viel Wissen über die Bibel hatte, der auch das Alte Testament zum großen Teil vermutlich auswendig kannte. Heute würde man sagen, er hat Theologie studiert. Er hatte einen Master in Bezug auf das Alte Testament. Er wusste also alles, was es damals so zu wissen gab über Gott. Und trotzdem hat er doch das Wichtigste nicht erkannt. Jesus stand vor ihm und er hat gefragt: Wer bist du? Jesus war für ihn eine fremde Person. Er kannte ihn nicht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für einen Menschen wie Saulus in der heutigen Zeit kein Problem gewesen wäre, mit seinen Zeugnissen, mit seiner Ausbildung, mit seinen Referenzen eine Anstellung als Pastor, Priester oder sonst irgendwie hauptamtlicher Mitarbeiter in einer religiösen, christlichen Gemeinschaft zu sein. Er war gut ausgebildet. Und doch hat er das Zentrale, das Wesentliche, den Kern des Evangeliums nicht gekannt. Er hat die Person nicht gekannt. Er hat Jesus nicht erkannt. Saulus war aber nicht nur jemand, der einfach Wissen angesammelt hat und der dann so darüber nachgedacht hat und rein rational einfach ja, überzeugter Jude war. Nein, er hatte auch einen ganz starken und ihn antreibenden Glauben. Er war von seiner Sache ja sogar so sehr überzeugt, dass er andere Menschen verfolgen konnte, dass er Christen verfolgen konnte und sich daran erfreut hat, wenn sie gefangen genommen wurden, wenn sie sogar umgebracht wurden. Er hat sich bei dem, was er getan hat, richtig gut gefühlt. Und bei Saulus können wir auch beobachten, dass selbst in unseren zutiefst christlichen Tätigkeiten, wie eben das Bibelstudium, wie ein Theologiestudium, es kann sich überall ein Saulus verstecken. Das Einzige, worauf es ankommt, das wird uns hier ganz deutlich offenbart, ist die Frage, ob wir Jesus kennen. Ob wir ihn erkennen, wenn er vor uns steht. Oder ob wir wie Saulus fragen müssen: Wer bist du? Und dass wir bei unseren christlichen Aktivitäten ein ähnlich gutes Gefühl haben, wie Saulus wahrscheinlich hatte. Das ist nicht das Schöne oder Gute an der Situation, sondern gerade das Gefährliche, wodurch wir uns selber im Weg stehen können, wodurch wir Jesus im Weg stehen können, uns anzusprechen. Und ja, wie offensichtlich und doch versteckt das ablaufen kann, habe ich letzten Sonntag im SAT ja miterlebt. SAT, wer das noch nicht kennt, das ist ein Jugendgottesdienst, der ist sonntagabends in Dillenburg in der Gemeinde. Und es war so, David Kröger hat gepredigt und hat von drei Wegen erzählt, drei Wege beschrieben, den richtigen Weg, ich möchte es mal die Wahrheit nennen, und dann zwei Irrwege. Der eine Irrweg heißt: Bemühe dich, und der andere Irrweg heißt: Sei selbst wie Gott. Und das hat er dann ausgeführt, ich würde sagen etwa eine Viertelstunde lang. Die Predigt war dann zu Ende, er ging von der Bühne. Die Band kam dann nach oben, hat ihm dann gleich gedankt für die gute Predigt, für die Wahrheit, die verkündigt wurde. Haben das erste Lied auch anmoderiert, auch gesagt, welche Wahrheit da jetzt gleich kommt und dass sie Gott anbeten wollen damit. Und dann kam das erste Lied, wurde angeworfen vom Text her. Erstes Lied, erste Strophe, erste Zeile: Christus ist mein Lohn. Und ich habe erst gedacht, okay, wo ist die versteckte Kamera? Wer löst jetzt hier gleich auf? Wer springt jetzt auf die Bühne und sagt, ha, war nur ein Test? Ich wollte mal gucken, ob ihr David auch gut zugehört habt. Jetzt kommt das richtige Lied. Aber dem war nicht so. Im Gegenteil. 600, 700 hochmotivierte Jugendliche standen auf und waren bereit, aus voller Überzeugung Gott anzubeten und sangen dann: Christus ist mein Lohn. Und sie haben sich so gut dabei gefühlt. Und das ist die Gefahr. Es war ja so offensichtlich, da stand ja für jeden gut sichtbar: Christus ist mein Lohn. Aber ein Lohn ist doch, was ich mir verdiene, was ich bekomme für eine Tätigkeit, für eine Arbeit, die ich geleistet habe. Und das ist doch Jesus gerade nicht. Also er ist doch nicht mein Lohn, sondern er ist mein Geschenk. Das heißt, es war so offensichtlich, für alle gut lesbar, und es war doch so versteckt, weil es in einem komplett christlichen Umfeld stattgefunden hat und jeder sich gut gefühlt hat, jeder mit bestem Wissen und Gewissen dabei war. Ja, und das ist, wie schon bereits erwähnt, nicht das Schöne oder das Gute an der Situation, sondern das wirklich Gefährliche, weil wir dadurch uns im Weg stehen können, ihm im Weg stehen können. Und wenn er dann vor uns steht, wir ihn vielleicht auch nur fragen: Wer bist du? Wer bist du eigentlich? Ich kenne dich ja gar nicht. Und wenn wir als Christen Jesus lieb haben und Beziehung, Gemeinschaft mit ihm haben wollen, er von sich sagt, dass er die Wahrheit ist, dann sind wir auch an der Wahrheit interessiert. Dann ist uns Wahrheit etwas Wichtiges. Dann ringen wir um sie, dann erfreuen wir uns an ihr und wir versuchen, so dicht wie möglich an ihr dran zu bleiben. Jesus ist Wahrheit, das heißt, alles, was dann nicht mehr Wahrheit ist, Halbwahrheiten, Missverständnisse, ist dann nicht mehr Jesus, ist dann also sein Gegenspieler. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das genau so eine Masche seines Gegenspielers, des Teufels ist, dieses Versteckte, dieses ja so halb richtig gut gemeinte. Denn wenn man sich vorstellt, ja, der Teufel käme jetzt und würde sagen: Hier, Robert, hör mal. Ich würde am liebsten Tod, Leid, Verderben, Schmerz, Ängste, Trauer in dein Leben bringen, alles zerstören, was dir wichtig ist, alles ruinieren. Und nicht nur dein Leben, am liebsten auch von Nebenmenschen, der dir wichtig ist, auf der ganzen Welt, bei allen Menschen. Hättest du Lust, dich mir anzuschließen? Ja, würde ich natürlich sagen: Nee, habe ich nicht. Und das würde wahrscheinlich jeder so sagen. Niemand würde sich dann dem Teufel anschließen und auf seinem Irrweg gehen. Das Gefährliche ist aber, dass wir diese Wege manchmal beschreiten, in dem besten Gefühl, mit dem besten Wissen und dem besten Gewissen eigentlich gerade das Richtige zu tun. Wie Saulus es auch gemacht hat. Er hat Christen, er hat andere Menschen verfolgt, er hat sie gefangen nehmen lassen, er hat sie töten lassen und war mit vollem Eifer, mit vollem Einsatz dabei. Er stand sich und Jesus da im Weg. Er hatte ein völlig verzerrtes Gottesbild. Und das war die Veränderung, die mit der Begegnung mit Jesus dann erfolgte. Vorher hat Saulus Gott so gesehen, wie er ihn sehen wollte, nach seinen Vorstellungen, nach seinen Erfahrungen, nach seinen Wünschen, und hat gesagt: So ist wohl Gott. Und dann hatte er auch keinen Widerspruch mit dem, was er getat. Und dann hat er Jesus so gesehen, wie er wirklich war. Und er war einfach entwaffnet. Es ist auch eher beeindruckend und fast schon unbeschreiblich, mit welcher Herzlichkeit Jesus Saulus entwaffnet. Es ist ja nicht so, dass er jetzt vor ihm steht mit erhobenem Zeigefinger und auf ihn einschimpft und sagt: Ach, Saulus, was bist du für ein schlechter Mensch? Was hast du wieder alles getan? Und ach, eigentlich kann ich mit dir nichts anfangen. Nein, er fragt ihn einfach nur: Saul, was verfolgst du mich? Saulus, was hast du eigentlich gegen mich? Hier stehe ich jetzt. Jetzt sag mal, was dich an mir stört. Und Saulus ist einfach nur platt. Er ist baff. Und er ist im wahrsten Sinne des Wortes entwaffnet. Und wie schnell sind diese Fehlvorstellungen, falschen Gottesbilder in unseren Köpfen? Das ist auch ein Stück weit vorhersehbar. Denn wir müssen natürlich versuchen, einen Unbeschreiblichen zu beschreiben, den Unbegreifbaren für uns greifbar zu machen, den Unvorstellbaren für uns vorstellbar zu machen. Und wir tun das natürlich durch unsere Erfahrung, durch unsere Eindrücke in unseren Bildern, ja, durch Analogien. Das heißt, wir reduzieren Gott automatisch auf unser Vorstellungsvermögen und versuchen dann, ihn irgendwie zu erfassen. Und die Gefahr daran ist jetzt, dass wir sagen, das ist Gott, so wie ich ihn mir vorstelle, das ist er. Aber natürlich ist Gott immer viel mehr. Gott ist natürlich mehr, als ich mir vorstellen kann. Das heißt, selbst bei bester Vorstellung, komplett am Evangelium orientiert, ist das ja niemals Gott an sich, sondern er ist immer noch mehr, als ich mir vorstellen kann von ihm. Und das musste Paulus einsehen, als ihm Jesus begegnet ist. Da hat er gesehen, dass alles, woran er geglaubt hat, alles, was er über Gott geglaubt hat, völlig fehlgeleitet war, völlig falsch war. So war Gott nicht, so war Jesus nicht. Deswegen kannte er ihn auch nicht, deswegen hat er ihn nicht erkannt, als er direkt vor ihm stand. Und Jesus hat sich ihm so offenbart, wie er halt wirklich war, als die Liebe und das Leben in Person. Und Saulus war einfach entwaffnet. Und das wünsche ich mir auch für uns heute, dass wir unser Gottesbild loslösen von unseren Erfahrungen, von unseren Eindrücken, auch von unseren Vorstellungsbildern und dass wir ihm die Möglichkeit geben, uns so begegnen zu lassen, wie er es möchte, wie er sich uns vorstellt, dass unser Gottesbild im Kern von ihm her geprägt wird und nicht länger von uns. Und dann werden wir diese Verwandlung erleben, die Saulus erlebt hat, dass wir vom Saulus zum Paulus werden, weil wir ein völlig neues Gottesbild bekommen, von ihm her geprägt und an der Wahrheit orientiert. So wie er ist, lassen wir ihn uns begegnen, so wie er sich uns vorstellen möchte. Er ist der Ursprung unseres Gottesbildes. Er ist die Wahrheit und er selbst sagt uns, wie er gesehen werden möchte. Was auch noch wunderschön an dieser Situation ist, dass Jesus nicht fragt, Saulus, was verfolgst du die Christen da in Damaskus? Was verfolgst du die da hinten? Sondern er fragt ihn, warum verfolgst du mich? Das heißt, Jesus identifiziert sich mit den Personen, die an ihn glauben, so sehr, er ist quasi eins mit ihnen, dass er sagen kann, Saulus, wenn du die verfolgst, verfolgst du mich. Also warum verfolgst du mich? Und Saulus hat nichts mehr zu erwidern. Sein ganzes bisheriges Gottesbild wurde damit auf den Kopf gestellt. Er hat Jesus jetzt so gesehen, wie er wirklich ist und nicht so, wie er ihn vorher gerne hatte. Bei dem Thema gut gemeinte Sachen schwirren mir noch so ein paar andere Gedanken durch den Kopf, über die es sich lohnt, mal nachzudenken. So sprechen wir zum Beispiel davon, dass wir Stellvertreter von Jesus sind. Und aus meinem Beruf her kenne ich den Begriff der Stellvertretung ganz gut. Also das ist eine Person, die tritt für jemanden ein, der selbst nicht da ist. Und spricht dann für die, macht was für die, ist aktiv für die. Das heißt, ich bin hier, Jesus ist da hinten irgendwo weg und ich bin also jetzt sein Stellvertreter. Das heißt, ich stehe hier ganz autonom, selbstständig und tue etwas für diese Person da hinten. Das hieße Stellvertretung. Aber das ist ja eigentlich nicht das, woran wir glauben. Denn wir glauben ja daran, dass Jesus als der Gekreuzigte und Auferstandene nicht nur bei seinem Vater im Himmel ist, sondern als der Auferstandene kann er ja auch zugleich in mir, in dir und in jedem von uns sein. Das heißt, er lebt ja unmittelbar in uns. Das ist ja unsere Überzeugung. So kann Paulus zum Beispiel sagen im Galaterbrief 5, Vers 20: Nun nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, also er ist da. Und wenn er in mir lebt, dann braucht er ja auch keine Stellvertreter, dann kann er ja auch selber handeln. Oder ein anderer Ausdruck wäre, dass wir Gemeinde bauen. Und als ich diesen Satz ganz am Anfang meiner noch jungen christlichen Karriere gehört habe, habe ich immer gedacht, na hoffentlich nicht. Denn alles, was wir Menschen bauen, ist ja endlich. Also es altert, es geht kaputt, es bröckelt mal der Putz von der Wand. Also es sind alles keine Dinge für die Ewigkeit. Wenn aber die Gemeinde von Jesus etwas sein soll, was mit ihm in der neuen Schöpfung lebt und dann ewig leben soll, dann kann es ja gar nicht von uns sein. Dann muss er die Gemeinde ja selber bauen. Und dann ist alles, was wir uns wünschen können, ein Stein zu sein in seinem Bauwerk, von ihm verwendet zu werden und den Platz zu bekommen, den er uns zugedacht hat. Ein weiterer Punkt wäre der Moment des zum Glauben kommens, der Bekehrung. Und das wird auch an dieser Bekehrung des Saulus zum Paulus ganz deutlich und in einer Schönheit offenbart, die einfach faszinierend ist. Und auch heute noch sprechen wir ja davon, dass jemand vom Saulus zum Paulus wird und beschreiben damit so eine Verwandlung des Charakters um 180 Grad, also eine komplette Veränderung der Persönlichkeit. Und ich denke, dass sich das so auch für die meisten Christen abgespielt hat, so eine Veränderung, so ein komplettes Neuwerden. Aber was heißt das eigentlich? Entscheiden wir uns für Gott? Was heißt es, zum Glauben zu kommen? Was heißt es, die Bekehrung zu erleben? Was passiert da? Und bei Saulus zeigt uns Jesus ganz genau, was da passiert, was da abläuft, wer da welchen Schritt tut und was nicht passiert. Diese Vorstellung, dass wir uns für ihn entscheiden, wir diesen einen Schritt auf ihn zugehen, den kenne ich auch ganz gut. Gerade aus meiner Jugendzeit, wo ich mit ein paar Freunden auf Jungschau- oder Gemeindefreizeiten war und dann war man so eine Woche unterwegs miteinander, hat dann irgendwo zusammen übernachtet und ganz viel von Jesus gehört. Ja, das hatte etwas von einem, möchte ich mal nennen, hermetisch abgeschirmten Raum. Ja, man war so unter sich und es war alles wunderbar. Man war auch nicht abgelenkt von irgendwelchen anderen Dingen und hat sich dann so gut gefühlt und wurde auch ermutigt, dann sein Leben Jesus anzuvertrauen, dass man sein Leben hingegeben hat, gesagt, alles klar, Jesus, ich entscheide mich jetzt für dich und ich will jetzt dir mein Leben hingeben. Und dann kam der kleine Robert nach dieser Woche nach Hause in sein altes Umfeld und ich habe ja schon des Öfteren erzählt, dass ich aus einem komplett atheistischen Elternhaus komme. Dann hat es keine Woche bei mir gedauert, da war Jesus schon wieder weg. Und ja, man hat sich wieder so wie vorher gefühlt. So leer und ja, auch ein Stück weit frustriert, dass es schon wieder nicht geklappt hat. Und dann fragt man sich natürlich schon, was läuft da an diesem System falsch? Ja, ich habe mich doch entschieden, wo hängt es denn nun dran? Das Problem an einem solch verstandenen Glauben ist natürlich, dass wenn ich ihn von meiner Entscheidung her ableite, wenn ich ihn auf meiner Entscheidung gründe, dass natürlich die ganze Konstruktion dann auch mit mir steht und fällt. Das heißt, von meiner Kraft abhängig ist, von meiner Treue und von meiner Liebe und von meiner Zuwendung. So, und der kleine Robert, der hatte halt nun mal kein gutes Umfeld dafür und dann kam er eben nach Hause und dann war nichts mehr mit Treue, dann war nichts mehr mit Kraft und daran festhalten und dann war alles weg. Und wenn wir hier auf Paulus schauen, beziehungsweise auf Saulus noch vorher, dann sehen wir, dass es eigentlich ganz anders ist. Wenn wir uns fragen, was hat denn Saulus getan, um zu Jesus zu kommen? Ja, dann sehen wir, okay, er hat was getan, er hat Christen verfolgt und das mit gutem Eifer, da war er richtig bei der Sache. Aber das hat er jetzt ja nicht getan, um zu Jesus zu kommen, sondern Jesus kam trotzdem zu ihm. Das heißt, in dem Moment, in dem ich zum Glauben komme als Christ, erkenne ich, dass ich ja nur zum Glauben gekommen bin, weil er mich gerufen hat. Und er hat mich gerufen, weil er mich gewollt hat. Und er hat mich gewollt, weil er mich liebt. Der Glaube ist sein Geschenk an mich, sein erstes Geschenk, indem er mir seine schon immer bestehende Zuwendung offenbart, die mir so voraussetzungslos und bedingungslos gilt. Und deswegen ist zum Beispiel auch der Weg für uns zu ihm zurück immer gleich weit. Ja, ob ich mich jetzt einen Schritt von ihm entfernt habe, ob ich mich jetzt 100 Schritte von ihm entfernt habe oder ob ich mich 1000 Schritte entfernt habe, der Weg zu ihm zurück ist immer gleich weit. Aber nicht, weil ich einmal einen kleinen Schritt machen muss und einmal einen riesengroßen Schritt. Nein, das Entscheidende ist, dass er dahin geht, wo ich bin. Er kommt in meine Situation. Er kommt zu mir, da, wo ich gerade stehe. Er holt mich ab. Er ist mir zugewandt. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo ich hinlaufen könnte, wo er mir nicht nachgehen würde. Aus Liebe zu mir. Er holt mich ab. Er will Gemeinschaft. Und das ist es, was mit Saulus passiert ist, was Jesus mit Saulus gemacht hat. Saulus ist kilometerweit von ihm weggerannt. Er hat ihn ja sogar verfolgt. Er hat Christen verfolgt. Er hat Menschen getötet. Aber Jesus war trotzdem da und hat sich ihm offenbart. Und dann hängt der Glaube nicht mehr an unserer Kraft, nicht mehr an der Kraft von Saulus, sondern der Glaube ist sein Geschenk und er ist das Fundament, er ist die Basis meines Glaubens, er ist die Grundlage für meinen Glauben. Und dann hängt es an seiner Kraft, an seiner Treue, an seiner Liebe. Dann mag ich schwach werden, dann mag ich ihn loslassen, er hält mich fest, ich mag ihm untreu werden. Er bleibt mir treu und meine Liebe mag abnehmen, sie mag schwanken, sie mag mal stärker werden, sie mag mal schwächer werden. Er liebt mich konstant, denn seine Liebe gilt uns bedingungslos und voraussetzungslos. Und das wünsche ich auch jedem von uns, das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, dass wir es schaffen, ihm da nicht im Weg zu stehen, wenn er uns beschenken will, wenn er vor uns steht und uns ja offenbaren will, wie lieb er uns hat, dass er da ist, dass er Gemeinschaft mit uns möchte. Alles, was wir tun können, ist ihm im Weg stehen oder auch eben nicht. Wir können uns beschenken lassen und dann haben wir Gemeinschaft mit ihm. Dann werden wir ihn kennen, dann werden wir ihn auch erkennen. Im Kern ist unser Glaube also etwas zutiefst Passives, ein Beschenken lassen. Und wachsen im Glauben heißt dann zum Beispiel auch nichts anderes, als sich mehr und mehr von ihm beschenken zu lassen, als diese Abhängigkeit von ihm, die Abhängigkeit von seiner Liebe mehr und mehr anzunehmen, sie immer mehr schätzen zu lernen. Und ja, so wünsche ich uns, dass wir es schaffen, ihm immer weniger im Weg zu stehen und dass wir uns mehr und mehr von ihm und seiner Liebe beschenken lassen. Lass dich beschenken.